Willkommen zu Fufu Stories. Wir hören uns heute mal wieder Today I F'd Up an. Also Leute, die einfach Mist gebaut haben. Ich habe es geschafft, in der letzten Folge den Layer mit dem Foto meiner Katze auszumachen. Deswegen habt ihr hier einmal die Katze. So schaut sie gerne zu auf der Couch, während ich Geschichten erzähle. Die erste Geschichte heißt: Heute habe ich es vermasselt, indem ich 15.041 Dollar an eine arme Gemeinde in Bangladesch gespendet habe, anstelle der geplanten 150 Dollar. Das ist im Februar letzten Jahres passiert. Meine Freunde meinten, dass ich die Geschichte unbedingt online posten soll. Also hier ist sie. Und das ist eine Geschichte mit ein Auf und Ab, das glaubt man gar nicht. Meine Frau und ich, damals beide 31, sind in ein neues Haus mit 3 Apartments in San Francisco gezogen. Einer unserer Nachbarn ist ein über 70-jähriger Veteran im Ruhestand. Nennen wir ihn Joe. Zur Info, Joe ist ein weißer Amerikaner und außerdem ein gläubiger Hindu-Priester. Eines Tages traf ich ihn im Treppenhaus und er erzählte mir von dieser Wohltätigkeitsorganisation für eine Gemeinde in Bangladesch, die er leitete. Ich wollte meinen Nachbarn und die Wohltätigkeitsorganisation unterstützen und bat Joe, mir den GoFundMe-Link für Spenden zu schicken. Am nächsten Tag während der Arbeit ging ich auf die GoFundMe-Seite und spendete 150 Dollar. Zumindest dachte ich das, bis ich wenige Augenblicke später eine SMS von meiner Bank bekam. Sie warnte mich vor einer ungewöhnlich großen Transaktion auf meiner Kreditkarte. Ich war verwirrt und entsperrte mein Handy, um die ganze SMS zu sehen. Da stand drin, dass ich eine Zahlung von 15.041 Dollar an GoFundMe getätigt habe. Ich geriet sofort in Schwitzen. Wie konnte ich 15.000 Dollar spenden? Ich habe die nächsten 15 Minuten damit verbracht, herauszufinden, wie das passieren konnte, und stellte fest, dass meine Kreditkarte mit den Zahlen 4 und 1 beginnt. Es sah so aus, als hätte ich versehentlich meine Kreditkarteninformationen eingegeben, während sich der Cursor noch im Feld für den Spendenbetrag befand. Und so wurden aus 150 15.041. Oh wei. In voller Panik rief ich bei der GoFundMe Support Hotline an und als ich endlich mit einem Menschen verbunden wurde, erklärte ich ihm, was passiert ist. Er sagte mir keinen Grund zur Sorge und meinte dann, dass sie eine Rückerstattung der Transaktion veranlassen würden, die innerhalb von 3 bis 7 Werktagen bearbeitet werden sollte. Das war eine große Erleichterung. Aber dann fragte ich den Mitarbeiter, ob die Wohltätigkeitsorganisation die Spende auf der GoFundMe-Seite sehen kann, bis sie erstattet wird. Er sagte: Was meinen Sie? Und ich antwortete ihm mit: Was meinen Sie? Was ich meine? Wird die Organisation in der Lage sein, die Spende von 15.000 Dollar zu sehen? Der Mitarbeiter sagte: Leider ja, sie werden es sehen können, bis der Erstattungsprozess abgeschlossen ist. Ich teilte ihm mit, dass das ein großes Problem ist, da die gesamte Spendenaktion zu diesem Zeitpunkt kaum so viel gesammelt hatte. Die merken das doch sicherlich, dass sich der Spendenbetrag über Nacht verdoppelt hat. Mein Plan war, am nächsten Morgen an Joes Tür zu klopfen und ihm die ganze Geschichte zu erzählen, damit er sie an seine Kontakte in Bangladesch weitergeben kann. Doch als ich am nächsten Morgen aufwachte und auf mein Handy sah, musste ich feststellen, dass ich über 40 neue Facebook-Benachrichtigungen hatte. Jemand hatte mir eine Freundschaftsanfrage geschickt, einen Haufen alter Beiträge von mir geliked und mir total viele Nachrichten geschickt. Als ich sah, dass diese Person einen hinduistischen Namen hatte, ist mir sofort das Herz in die Hose gerutscht. Aber das, was ich sah, als ich seine erste Nachricht öffnete, hätte ich mir nie im Leben vorstellen können. Der Mann hatte mir ein Video von sich selbst aus Bangladesch geschickt, umgeben von Dutzenden armen und hungrigen Menschen, die Tüten mit Lebensmitteln in der Hand hielten und sich bei mir namentlich, ich heiße Michael, für meine großzügige Spende bedankten. Eine große Runde Applaus für Michael! Zu diesem Zeitpunkt bin ich aus meinem Bett gesprungen und lief panisch auf und ab. Ein Teil von mir wollte schreien, ein Teil wollte vor Lachen durchdrehen. Ich fing an, mich durch die Nachrichten dieser Person zu wühlen, und ich sah ein Bild nach dem anderen von armen Leuten aus Bangladesch, die sich für meine Spende bedankten. Buchstäblich hunderte von Fotos gebrechlicher, älterer, behinderter und unterernährter Menschen, die Schilder mit meinen Namen hielten. Danke, Michael, für deine Hilfe. Ich habe einen Teil des Videos und einige Fotos hochgeladen, damit ihr sie hier sehen könnt. Falls ihr da was sehen wollt, für die Leute, die den Podcast hören, müsst ihr das auf YouTube anschauen. Aber ich versuche es möglichst gut zu beschreiben. Man sieht ein Foto von der GoFundMe-Page. Die ist mit der Spende von Michael auf $28.700 gegangen. Also mehr als die Hälfte hatte er gespendet. Dann gibt es ein Video von jemandem, der sich bedankt, und da drum um ihn herum sitzen ganz viele Leute mit Lebensmitteltüten. Und dann sieht man ganz, ganz viele Fotos von Leuten mit Lebensmitteltüten und Schildern, die sagen, danke Michael. Wie schlecht man sich da fühlen musste. Zurück zur Geschichte. Unnötig zu sagen, dass ich nicht damit leben könnte, nur $150 zu spenden, nachdem ich gesehen hatte, wie die Gemeinde auf die $15.000 reagierte. Das Mindeste, was ich tun konnte, war eine Null an meine Spende dranzuhängen und somit $1.500 zu spenden, nachdem die ursprüngliche Spende zurückerstattet worden war. Der Leiter der Organisation war unglaublich freundlich und verständnisvoll und erklärte mir, dass $1.500 für dringende Nahrungsmittelhilfe in Bangladesch mehr als nur ausreichend sind. Letztendlich finde ich, dass die ganze Erfahrung eine Win-Win-Situation war. Ich habe einer großartigen Sache geholfen und eine lustige Geschichte dabei erlebt. Dann gab es noch ein Update zu der Geschichte. Letzte Woche habe ich auf Tifu eine der peinlichsten Geschichten meines Lebens gepostet. Sie handelte über einen Tippfehler, der dazu führte, dass ich $15.000 an eine Wohltätigkeitsorganisation in Bangladesch gespendet habe, anstatt der geplanten 150. Zum Zeitpunkt meines ersten Posts hatte die Kampagne der Organisation etwa $12.500 von insgesamt 26 Spenden erhalten. Mein Nachbar, der Organisator, hatte mir gesagt, dass die Wohltätigkeitsorganisation am Ende ihrer Kräfte sei und einige ihrer Programme einstellen würde. Natürlich hatte ich gehofft, dass einige Leute, die meine Geschichte lesen, sich dazu entschließen würden, der Organisation zu helfen. Aber ich hätte niemals mit der überwältigenden Reaktion und der unglaublich Großzügigkeit der Reddit-Gemeinschaft rechnen können. Einer der ersten Kommentare unter meinem Post war: Passt auf, wie Reddit diesen Post hochgehen lässt und ein Haufen von Leute spenden werden. Und genau das ist passiert. Am Gedenktag Wochenende sammelte die Wohltätigkeitsorganisation über $55.000 aus über 2.109 Spenden. Und kurze Unterbrechung, zu dem Zeitpunkt, an dem ich das hier vorlese, hat die GoFundMe-Page eine Spendensumme von $181.500. von 5.100 Spenden. Am Samstag musste ich meinen 77-jährigen Nachbarn und dem Teamleiter der Organisation in Bangladesch, er nannte es Rabbit, wie man auf seinen Fotos sehen kann, erklären, was Reddit ist. Sie waren absolut überwältigt von den Spenden und nannten es ein Wunder. Mein Nachbar sagte mir, dass es zweifellos die größte Welle an Unterstützung ist, die sie jemals bekommen haben. Türen, die geschlossen waren, konnten jetzt geöffnet werden. Pläne, die auf Eis gelegt wurden, konnten nun in die Tat umgesetzt werden. Sie konnten jetzt viel erreichen. All das nur dank der Leute, die den Post gesehen und gespendet haben. Manchmal scheinen die Dinge einfach aus einem bestimmten Grund zu funktionieren. Einer der Reddit-Spender kommentierte: Michael hat vielleicht seine Spende vermasselt, aber hoffentlich hat sein Post auf Reddit das wieder in Ordnung gebracht. Dank Reddit erhält die Gemeinschaft in Bangladesch etwa das Vierfache, mittlerweile über das Zehnfache, des ursprünglichen Spendenbetrages, den ich zurückerstattet hatte. Manchmal passiert aus einem kleinen Fehler was Schönes. Und ich glaube, jetzt ist es auf jeden Fall gerecht, dass die Leute Michael gedankt haben. Ohne seinen Fehler hätten die keine über $180.000 gesammelt. Wir hatten eine schöne Geschichte und jetzt kommt eine sehr eigenartige. Und die trägt den Titel: Heute habe ich versagt, weil ich intim werden wollte, während ein Geist im Raum war. Gestern Abend ist es mir, 28, gelungen, ein attraktives Mädchen, 25, davon zu überzeugen, mit mir nach Hause zu kommen. Es war das Endergebnis eines erfolgreichen ersten Dates. Nun ja, nicht ganz so erfolgreich. Als wir beide nackt im Bett lagen, erstarrte sie plötzlich und fragte, ob ich vor kurzem einen geliebten Menschen verloren habe. Diese Frage überraschte mich, weil mein Gesicht zu diesem Zeitpunkt zwischen ihren Beinen vergraben war. Ich habe die Frage einfach ignoriert, aber dann hat sie nochmal gefragt. Beim zweiten Mal zwang sie mich buchstäblich aufzuhören, damit ich antworten konnte. Fürs Protokoll, sie erwähnte zwar, dass sie einen sechsten Sinn hat, als wir uns kennenlernten, aber wir haben nie im Detail darüber gesprochen. Ich sagte ihr, dass meine Großmutter vor nicht allzu langer Zeit verstorben ist. Sie nickte dann nur mit dem Kopf und sagte, dass sie die Anwesenheit meiner Großmutter gespürt hat. Ich sagte, dass ich nicht an Geister glaube und machte einfach weiter. Dann teilte sie mir aber mit, dass meine Oma eine Nachricht für mich hätte. In diesem Moment tat ich alles, was ich im Thema Oralverkehr tun konnte, um sie davon abzuhalten, nicht über meine tote Oma zu sprechen. Aber leider konnte ich sie nicht abhalten, mir zu sagen, dass meine Oma möchte, dass ich meinen Bruder vergebe. Ich hielt einen Moment inne und fragte mein Date, was sie meinte. Vor ein paar Jahren hatte mein Bruder eine Affäre mit meiner Freundin, jetzt Ex. Seitdem habe ich ihn gehasst und unsere Beziehung war praktisch nicht mehr existent. Ich habe diese Information nie jemandem mitgeteilt, schon gar nicht einem Mädchen, das ich gerade erst kennengelernt habe. Aber irgendwie wusste sie es oder hat es erraten. Als ich mein Date fragte, woher sie das wusste, sagte sie von meiner Großmutter. Sie kannte den Namen meiner Oma, was ein weiteres Detail war, das ich ihr nie mitgeteilt hatte. Als meine Skepsis zu schwinden begann, fragte ich meine Verabredung, ob meine Oma tatsächlich sehen konnte, was wir taten. Sie sagte, ja. Mein, ihr wisst schon was, stellte seine Erektionsfunktion komplett ein und ich konnte danach nicht mehr intim sein. Es war einfach nicht möglich, wenn ich mir vorstelle, dass mich meine Geisteroma dabei beobachten würde. Oder wie sie mein Partner sensible Informationen über mich aus dem Jenseits erzählen würde. Ich habe in dieser Nacht nicht mehr geschlafen. Das war mein erstes richtiges Date in diesem Jahr. Und ich wurde dabei, als wir es machen wollten, von Geistern besucht. Also entweder war das von seinem Bruder geplant oder sie hatte wirklich einen guten sechsten Sinn. Was glaubt ihr? Glaubt ihr an Geister? Glaubt ihr an so einen sechsten Sinn? Die nächste Geschichte lautet, heute habe ich versagt, indem ich meine Frau um einen Vaterschaftstest gebeten habe. Folgendes geschah nicht heute, sondern vor ein paar Wochen. Meine Frau, mit der ich seit 4 Jahren verheiratet bin, brachte letztes Jahr unser erstes Kind zur Welt. Sowohl meine Frau als auch ich sind blauäugig und hellhäutig. Unser Baby hat einen dunkleren Hautton und in den letzten Monaten wurden seine Augen sehr dunkelbraun. Ich hatte meine Zweifel. Meine Freunde und Familie hatten Fragen und ich habe zu viele Horrorgeschichten im Internet gelesen. Eines Tages fragte ich meine Frau halb im Scherz, ob sie sicher sei, dass das Kind von mir ist. Sie starrte mich entgeistert an und sagte, natürlich sei er es. Ich ließ es eine Weile auf sich beruhen, aber ich hatte immer noch einen nagenden Zweifel. Also sagte ich ihr gleich nach dem Erntedankfest, dass ich einen Vaterschaftstest machen wollte, um meine Zweifel auszuräumen. Sie stimmte zu. Dann, als ich vor ein paar Wochen nach Hause kam, fand ich ein leeres Haus vor. Frau und Sohn waren weg. Auf dem Bett hatte sie die Ergebnisse des Vaterschaftstests hinterlassen und einen Scheidungsantrag. Das Kind gehört zu 100% mir. Jetzt werde ich ihn nur noch am Wochenende sehen und ich habe die tollste Frau verloren, die ich je gekannt habe. Also die Kommentare spekulieren auch herum. Das meiste, was ich lese, ist, dass viele damit rechnen, dass die Heirat gar nicht so gut läuft, wie er es dachte. Und ich muss mich da anschließen, weil ich denke mal nur um seine Zweifel ruhen zu lassen. Es gibt ja Menschen, die ein bisschen ängstlicher in der Richtung sind und dann lieber einfach das 100% sicher wissen wollen. Ist das kein falsches Vorgehen? Und sie hätte ja auch keine Angst haben müssen. Wodurch ich mich frage, warum dieser extreme Schritt? Oder was würdet ihr sagen? Hat die Frau da richtig gehandelt oder findet ihr es wie ich ein bisschen übertrieben? Die nächste Geschichte lautet: Heute habe ich versagt, indem ich mich über einen Vorfall bei Lyft beschwert habe und dann von deren offiziellen Account gedoxt wurde, nachdem er auf die Frontpage gelangt ist. Zwei Sachen zum Anfang: Lyft ist wie ein Taxiunternehmen in Amerika. Und Doxing heißt, dass private Informationen einfach veröffentlicht wurden. Ganzer Name, vielleicht sogar die Adresse und anderes. Ihr habt vielleicht meinen ursprünglichen Post von heute Morgen gelesen, in dem es darum ging, dass mich ein Lyft-Fahrer vor der Fahrt damit bedrängte, ihm meine persönliche Telefonnummer und E-Mail-Adresse zu geben. Ich fühlte mich unsicher und brach die Fahrt ab. Selbst nachdem ich den Vorfall eskaliert hatte, weigerte sich Lyft, mir mein Geld zu erstatten. Erst nachdem mein Post darüber 3 Millionen Aufrufe erreicht hatte, versuchten sie plötzlich, mich anzurufen und boten mir die Rückerstattung in Höhe von $5 an. Aber passt auf, plötzlich wurde ich vom offiziellen Lyft-Account in einem Post getaggt. Sie haben zum ersten Mal seit Ewigkeiten etwas gepostet und mich dabei gedoxt. Anstatt meinen Benutzernamen zu taggen, da ich anonym gepostet habe, schrieben sie in ihrem Beitrag: sehr geehrter, echter Name. Zum Glück kann man mit dem echten Namen noch nicht alles herausfinden. Aber sobald die Adresse dann noch dazu kommt, dann wird das ein echt großes Problem. Und jetzt kommt das Lustige. Das ist normalerweise ein Banngrund. Stattdessen wurde der Post von den Moderatoren aus dem Thread entfernt. Aber es wurde weder aus ihrem Profil entfernt, noch wurden sie gebannt. So wie es bei einem normalen Benutzer der Fall wäre. Der Post ist immer noch da. Ich weiß nicht, was ich tun kann, damit er entfernt wird. Gibt es Medien, die ich kontaktieren kann, um Druck auf Lyft auszuüben? Dann gab es noch ein kleines Mini-Update. Nach 5 Stunden haben sie endlich meinen Namen entfernt. Einer ihrer Führungskräfte hat mir gerade eine E-Mail geschickt, um mich zu informieren, dass sie es entfernt haben und schlug vor, dass ich mein Lyft-Konto löschen sollte. Ich schlug vor, dass sie ihre PR- und CS-Teams aufräumen sollten, weil es bei denen nicht ganz rund läuft. Stellt euch vor, ihr nehmt euch ein Taxi und habt eine schlechte Erfahrung. Und dafür, dass ihr eine schlechte Erfahrung macht, doxt euch das Taxiunternehmen und veröffentlicht einfach eure privaten Daten. Also da läuft aber wirklich was ganz schief. Vor allem ist das auch nicht ganz erlaubt. Also er könnte auch anders nochmal gegen vorgehen. Das war's mit Fufu Stories. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann hören wir uns in der nächsten Geschichte.